Mut für die Langstrecke, das klingt nach einem Thema für Sportler. Das ist nicht so meins, selbst wenn dieser Eindruck entstanden sein sollte. Ich bin kein sportlicher Typ. Deswegen hat es mich auch zutiefst beglückt, als ich vor einiger Zeit festgestellt habe, es gibt in der Bibel den Beweis dafür, dass Joggen gegen Gottes Willen ist. Sprüche 28, Vers 1. Nur der Gottlose rennt, auch wenn niemand hinter ihm her ist. Oder nur der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Das hat mich zutiefst beglückt. An einem meiner früheren Wohnorte in Greifswald habe ich auch in einem Gemeindeprojekt mitgearbeitet und dort regelmäßig gepredigt und dort das auch in einer Predigt zitiert. Joggen ist gegen Gottes Willen. Der andere Hauptprediger dieser Gemeinde, das war ein passionierter Marathonläufer, sehr sportlicher Typ. Der konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Die Woche drauf in seiner Predigt sagte er, er müsse jetzt diese Irrlehre widerlegen und hat aus Jesaja 40 zitiert, dass sie laufen und nicht matt werden und so weiter. In der Bibel jedenfalls wird das Bild vom Sport öfters gebraucht. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, ich jage dem Ziel nach, dem himmlischen Siegespreis. Oder im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Glaube wird hier mit einem sportlichen Wettkampf verglichen. Nicht im Sinne eines Wettbewerbs mit anderen, wo man dann besser wäre als die anderen Christen. Darum geht es nicht. Das gibt es ja manchmal, dass Christen diesen Eindruck erwecken. Ich habe mal von zwei Theologen gehört, unterschiedlicher Konfessionen, die in einem engagierten geistlichen Disput waren, miteinander diskutiert haben. Nach einer Weile sagte einer von den beiden zu dem anderen ganz großzügig, ach wissen Sie, Herr Kollege, wir sollten uns nicht streiten, denn wir dienen ja beide dem gleichen Herrn. Sie dienen ihm auf Ihre Weise und ich diene ihm auf seine Weise. Also das gibt es, ne, dieses Missverständnis, als ging es um einen Wettbewerb mit anderen Christen. Das ist nicht gemeint, sondern mit dem Bild vom Wettbewerb ist gemeint, dass Glaube in der wirklichen Welt stattfindet. In dieser realen, komplexen, anstrengenden Welt. Und deswegen braucht Glaube Geduld und Ausdauer. Das brauchen übrigens nicht nur Menschen, die glauben, sondern im Grunde brauchen das auch andere, auch wenn sie nicht glauben. Jedes Lebenskonzept, also alles, was Sinn meines Lebens sein will, muss ich daraufhin befragen lassen, funktioniert es auch auf der Langstrecke? Funktioniert es auch auf Dauer? Auch dann, wenn das Leben schwierig wird und dann, wenn das Leben endet. Funktioniert mein Lebenskonzept auch dann? Und ich finde diese Frage ganz gut, weil sie hilft zu sortieren zwischen Lebenskonzepten, die hilfreich sind und solchen, die nur kurzfristig helfen. Der Schauspieler Peter Ustinov hat mal gesagt, niemand weiß, was der Sinn des Lebens ist, aber eins steht fest, es hat keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Also das hilft zu sortieren. Wie geht das also beim Glauben? Auf Dauer dran zu bleiben. Ich stelle mir vor, jetzt sind einige hier, die sind vielleicht hoffentlich in diesen letzten Tagen neu angesprochen worden für den Glauben. Vielleicht waren Sie, wart ihr die letzten Tage Stammgäste. Das würde mich freuen. Und das war im Grunde auch der Sinn der Sache, denn diese letzten Tage waren so gedacht, dass man da kompakt etwas über den christlichen Glauben von mehreren Seiten erfahren konnte. Und vielleicht muss man das erstmal vor sich selber zugeben, dass man das eigentlich gerne wollte und dass man davon angesprochen ist. Das ist übrigens heutzutage ein bisschen anders als früher. Früher, wenn man mal nicht eine Zeit lang im Gottesdienst war, haben die Leute schon besorgt nachgefragt. Heute ist es das Gegenteil. Ich habe mal von einem Pastor gehört, der kam ins Gespräch mit einer Frau, die erstmals seit längerer Zeit wieder in den Gottesdienst kam, mehrere Sonntage hintereinander und sie führten gute Gespräche über den Glauben und dann blieb diese Frau irgendwann weg. Und dieser Pastor fragte dann irgendwann besorgt nach, ist alles in Ordnung, haben wir sie irgendwie verärgert? Und die Frau sagte, nein, nein, in der Gemeinde war alles gut. Meine Nachbarin hat mich nur gefragt, ob es mir gut geht, weil ich jetzt 3 Sonntage hintereinander in der Kirche gewesen wäre. Also das muss man vielleicht vor sich selber erstmal zugeben, dass man sich für dieses Thema interessiert. Vielleicht also sind einige von Ihnen von euch angesprochen worden und fragen sich jetzt, okay, wie geht's weiter? Wie geht das auf Dauer? Dazu erlaube ich mir in den folgenden Minuten 3 Tipps Und damit setzt gleich auch eine erste Gewöhnung an typische deutsche evangelische Predigtkultur ein. Denn jede gute deutsche evangelische Predigt hat drei Punkte. Vorzugsweise auch mit den gleichen Anfangsbuchstaben. Friede, Freude und frenetischer Jubel zum Beispiel. Aber diese drei Punkte, ich unterrichte auch Predigtlehre an unserer Hochschule, die drei Punkte Predigten sind besser als ihr Ruf. Denn drei Punkte haben eine mnemotechnische Funktion. Also sie helfen, etwas zu erinnern. Mnemotechnik ist die Technik des Erinnerns. Drei Punkte lassen sich gut merken. Deswegen nichts gegen drei Punkte Predigten. Ich mache die auch oft. Drei Tipps dazu, wie Glaube auf der Langstrecke funktioniert. Erstens. Es geht nur mit anderen. Es geht nur zusammen mit anderen. Jedenfalls auf Dauer. Sie gehen nachher raus, ihr geht nachher raus aus diesem Gottesdienst. Spätestens morgen früh sind wir zurück mitten im Alltag. Am Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder mitten im Schulalltag. Hast du dein Schulbrot dabei? Hast du deinen Turnbeutel gepackt? Hast du wirklich die ersten beiden Stunden frei? Und wirklich, ja? Und möglicherweise, es könnte doch sein, dass wir dabei auch Leuten begegnen, denen diese ganze Sache mit dem Glauben herzlich egal ist. Und die sagen, übrigens, du warst doch da bei diesem Hoffnungsdingsbums. Wie war das denn? Und wir Menschen sind so gebaut, wir nehmen auf Dauer die Farbe unserer Umgebung an. Also wenn unsere Umgebung nur von Leuten bevölkert ist, die das mit dem Glauben total egal finden, ob wir wollen oder nicht, irgendwann prägt uns das. Und es kann sein, dass dann diese Tage so ein bisschen unwirklich werden. Und deswegen, schon aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit, brauchen wir regelmäßig die Begegnung mit Christen, mit Leuten, die das auch wichtig finden. Einfach nur, um ein Gegengewicht zu bilden. Zu einer Kultur, in der Glaube in aller Regel nicht so eine große Rolle spielt. Und Leute, die uns sagen, nein, du bist nicht irgendwie neben der Kappe, das ist schon gut und wichtig, sich damit zu beschäftigen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, kurz vor den Sätzen, die ich vorhin zitiert habe, ne, lasst uns aufsehen zu Jesus, kurz davor heißt es, Hebräer 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Wolke von Zeugen, das heißt, weil es so viele Leute gibt, die schon vor uns geglaubt haben, schon lange vor uns, und die um uns herum auch immer noch sind und auch glauben. Deswegen, weil wir diese Wolke von Zeugen haben, laufen wir mit Geduld. Und deswegen lasst uns aufsehen zu Jesus. Vielleicht habt ihr solche Leute, ja, sowieso schon. Ein Gesprächskreis oder gute Freunde oder eine Jugendgruppe oder einen jungen Erwachsenenkreis, was auch immer. Und das sind Leute, mit denen man es lustig haben kann und mit denen man persönlich gut bekannt ist. Und Leute, die auch den Glauben ernst nehmen. Wenn Sie solche Leute haben, wenn ihr solche Leute habt, geht dahin. Geht dahin. Auch wenn man vielleicht an einem speziellen Termin gar nicht so fürchterlich viel Lust hat. Auf Dauer ist es wirklich wichtig und hilfreich für uns selbst. Und wenn ihr solche Leute nicht habt, wenn Sie solche Leute nicht haben, kommen Sie hier zu den Verantwortlichen der Gemeinde, dem netten Moderator oder dem Pastor oder anderen Mitarbeitern und fragt diese Leute, die vermitteln euch, die vermitteln Ihnen einen solchen Kreis. Wir brauchen das auf Dauer. Und wenn ihr hingeht zu solchen Gesprächskreisen oder zu christlichen Gruppen, werdet ihr feststellen, dass das ganz normale Menschen sind mit Fehlern. Manchmal auch Menschen, die uns sympathisch sind und andere. Das geht auch gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Ich habe wieder mal von, das ist jetzt wahrscheinlich allerdings eine erfundene Geschichte, aber eine gut erfundene Geschichte. Ich habe von einem Pastor gehört, zu dem kam eine ältere Dame und sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, ich möchte jetzt diese Gemeinde verlassen, weil ich festgestellt habe, dass diese Gemeinde nicht fehlerlos ist. Ich werde mir eine andere Gemeinde suchen, wo das der Fall ist. Der Pastor hörte sich das an und sagte, das können Sie gerne tun. Und wenn Sie diese fehlerlose Gemeinde gefunden haben, ich kann Ihnen eins versprechen, in dem Moment, in dem Sie dort eintreten, wird diese Gemeinde aufhören, fehlerlos zu sein. Also ganz, ganz konkret, ich habe ja keine Ahnung, zum Glück, ja, ich habe keine Ahnung, was es hier in dieser Gemeinde vielleicht auch an Spannungen oder Konflikten gibt. Kommt mir bisher nicht so vor. Wirkt alles ziemlich nett und harmonisch. Aber in jeder normalen Gemeinde gibt es Spannungen und Konflikte. Und gibt es Leute, die sich grün sind oder sich nicht so grün sind? Das ist normal, wenn ganz normale Menschen gemeinsam ihren Weg mit Gott gehen, als begnadigte Sünder. Das ist fast ein gutes Zeichen. denn es ist ein Zeichen dafür, dass hier Leute miteinander verbunden sind, nicht allein durch ihre Sympathie, sondern durch den gemeinsamen Glauben an Jesus. Das ist also normal. Es sind ganz normale Menschen, die mit uns zusammen mitgehen auf der langen Strecke, und das hilft uns vielleicht nicht so sehr, weil diese Menschen uns ständig neue Informationen geben, sondern weil sie uns erinnern an Dinge, die vielleicht nur hier angekommen sind, aber noch nicht hier. Das ist ja bekanntlich eine der weitesten Entfernungen auf der Welt, die Entfernung zwischen hier und hier. Und manchmal brauchen wir das, dass uns andere Menschen Dinge auf den Kopf zusagen, die wir vom Kopf her natürlich schon wissen, aber die noch nicht hier angekommen sind. Gott ist wirklich auf deiner Seite. Und es gibt wirklich nichts, was für Gott zu schwer wäre oder so. Haben wir bestimmt schon mal gehört. Aber wenn uns das jemand auf den Kopf zusagt, dann hilft das, damit es von hier nach hier rutscht. Erstens, das geht nur mit anderen. Zweitens, Glauben auf der Langstrecke geht nur im Gespräch mit Gott. In christlichen Gemeinden, vor allem in sehr engagierten christlichen Gemeinden, gibt es ja manchmal Profi-Beter. Sobald eine Gebetsversammlung beginnt, da gibt es kein Räuspern, da gibt es kein Nachdenken, es geht sofort los mit langen, ausführlichen, theologisch korrekten Gebeten. Das kann auch einschüchternd sein. Von dem großen Evangelisten Wilhelm Busch, einem der bekanntesten Prediger des 20. Jahrhunderts, der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr viele Menschen erreicht hat und vielen Menschen geholfen hat. Von dem habe ich mal gehört, dass er auch bei einer dieser Gebetsversammlungen war, wo jemand aus der Gemeinde sehr, sehr lange betete. Die ganze Heilsgeschichte kam dran. Und auch schon bei Abraham hast du, o Herr, und so weiter. Und es nahm kein Ende. Und Wilhelm Busch sagte dann mit seinem dröhnenden Ruhrgebietsakzent irgendwann dazwischen: Und während unser Bruder weiter betet, singen wir gemeinsam Lied Nummer. Das kann schön einschüchtern, nichts gegen ausführliche Gebete, aber es kann schon einschüchternd sein. Beten ist aber nicht nur für Profis, sondern Beten ist für ganz normale Menschen. Gott will nämlich uns begegnen, nicht einer fromm gestylten Version von uns. Ich bin ja auch ausgebildeter evangelischer Pastor, und in meiner Ausbildung zum Pastor im Vikariat durfte ich eine Zeit lang Grundschulgottesdienste abhalten. Also in der Grundschule am Ort, die ganzen Grundschüler kamen zu uns ins Gemeindehaus, dreiviertel Stunde lang mit denen gestalten. 70 schreiende Grundschüler und ich, also ein, zwei Lehrkräfte und ich. Ja. Und das war anstrengend, aber es war auch echt cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann angefangen, in diesen Grundschulgottesdiensten eine Gebetszeit einzubauen, bei der ich zu den Grundschülern gesagt habe: Ihr könnt mir sagen, wofür ich beten soll. Ich versuche mir das zu merken und dann bete ich dafür. Und die gucken mich erst an, stimmt das? Und dann fingen die an, sich zu melden. Kannst du dafür beten, dass meine Oma gesund wird? Oder dass meine Katze gesund wird? Oder für die nächste Klassenarbeit? Ich habe mir das versucht, alles zu merken, und habe dafür gebetet. Für all diese großen und kleinen Anliegen. Ein paar Wochen später, beim nächsten Grundschulgottesdienst, habe ich das Gleiche wieder gemacht und habe wieder gefragt: Wofür soll ich beten? Und da kamen ganz andere Rückmeldungen. Für den Frieden in der Welt. Dass sich alle Menschen vertragen. Natürlich sind das gute und wichtige Anliegen, aber ich hatte so einen Verdacht. Hinterher bin ich zu einer von den Lehrkräften gegangen und habe gesagt: Wie kam das eigentlich, dass diese Gebetsanliegen dieses Mal ganz anders waren als beim letzten Mal? Ja, wir haben im Unterricht besprochen, was denn gute Gebetsanliegen sein könnten. Das war nicht der Sinn der Sache. Ich wollte, dass diese Kinder lernen, dass sie alles zu Gott sagen können, das Große und das Kleine. Und deswegen rate ich dazu, genauso wie diese Kinder, auszuprobieren, mit Gott zu sprechen. Vielleicht habt ihr das so ungefiltert lange nicht mehr gemacht. Dazu braucht man keine besonderen Orte aufzusuchen, man braucht auch keine besonderen Gefühle zu fühlen, man braucht nicht eine bestimmte religiöse Temperatur in sich zu erzeugen. Sondern es reicht, irgendwo ungestört zu sein. Man kann mit Gott in Gedanken reden. Wie gesagt, das ist deutlich unterhalb der Peinlichkeitsschwelle. Und man kann zu Gott sagen, was man wirklich denkt. Einschließlich all der Klagen und Verwirrung und des Unverständnisses über den Gang der Welt und des eigenen Lebens. Gott wundert sich darüber nicht. Und ich kann nicht garantieren, dass daraufhin irgendwelche besonderen Gebetserfahrungen eintreten, kosmische Ereignisse, Phänomene am Himmel. Ich kann es auch nicht ausschließen, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, dass Gott sehr behutsam mit uns umgeht und dass er sich zugleich aber ungemein freut, wenn wir in dieser Weise anfangen oder neu anfangen, wieder mit ihm ehrlich zu sprechen. Gott hört. Zweitens, Glauben auf der Langstrecke geht nur im Gespräch mit Gott. Drittens, Glauben auf der Langstrecke, das geht, weil Jesus vorneweg geht. Ich habe, wie gesagt, gleich zugegeben, ich bin kein Sportler, aber ich habe mich im Laufe meines Lebens schon auch mal verausgabt. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich das auch gerne gemacht, wenn ich wusste, da ist ein Ziel. Vor ein paar Jahren zum Beispiel, als wir Urlaub in Tirol gemacht haben und Bergwandern waren. Na gut, in Tirol gibt es keine 8000er, aber es gibt 3000er. Und da muss man schon auch viele, viele hundert Höhenmeter überwinden. Und wenn man so als ursprünglich Flachländer, ursprünglich aus dem Rheinland, da mal so hochkraxelt, merkt man, das geht besser, wenn man es langsam macht. Ganz langsam, ein Schritt nach dem anderen und Luft holen, ein Schritt nach dem anderen. Und man kommt immer höher und immer höher. Und das Panorama wird immer schöner. Und man sieht schon den Gipfel. Und das ist ja immer so fies. Ne? Man sieht einen Gipfel und man merkt, das war nicht der Gipfel, das war nur eine Bergkuppe. Und dahinter geht es nochmal runter und dann geht es wieder hoch. Und da kommt erst der Gipfel. Und dann ist man 2, 3, 4 Stunden unterwegs und kommt richtig an seine Grenzen. Und man weiß aber, irgendwann bin ich da oben. Dann packe ich meine Wasserflasche aus und mein mitgebrachtes Brötchen. Und lass es mir gut gehen und lass den Blick über Gottes schöne Natur schweifen. Das lohnt sich. Wenn das Ziel vor Augen ist, dann motiviert das auch auf der Langstrecke. Versteht ihr, ein gutes Leben ist gar nicht nur ein bequemes Leben. Das stimmt überhaupt nicht. Ein gutes Leben ist eins, wo man sich einsetzt, vielleicht auch mal verausgabt, weil diese eine Sache, diese eine Person, Jesus, dieses Ziel so groß ist, so verlockend, dass ich unbedingt dabei sein möchte. Nochmal eine Geschichte aus meinem Vikariat in der Gemeinde im Ruhrgebiet, wo ich ausgebildet wurde zum Pastor. Da gab es eine große missionarische, musikalische Jugendarbeit, Tenzing, vielleicht ist das dem einen oder der andere ein Begriff. Da haben diese Jugendlichen in der Gemeinde, große Jugendgruppe, 30, 40 Leute, einmal im Jahr das ganze Gemeindehaus auf den Kopf gestellt, überall Plastik, Alufolie verklebt, alles dunkel gemacht, riesige Lichtanlagen aufgebaut, geprobt, Anspiele, Theaterstücke, Rockmusik und sich dann verausgabt und tolle Musik gemacht, tolle Aufführungen gemacht und dabei auch missionarisch verkündigt, also zum Glauben eingeladen. Am Tag danach sah man dann diese Jugendlichen alles wieder abbauen, die Kabel aufrollen und die Alufolie von den Fenstern nehmen und die Lichtmasten einräumen. Und die sahen sehr bleich aus und sehr übernächtigt, aber total glücklich. Weil sie sich verausgabt haben, eingesetzt haben für diese eine Sache, die es wert war. Ein gutes Leben ist nicht nur ein bequemes Leben. Ein gutes Leben ist eins, wo ich ein Ziel habe. Und wenn mein Ziel Jesus ist, der mir vorangeht, dann weiß ich, das lohnt, dass ich mich einsetze. Deswegen heißt es in Hebräer 12, lasst uns aufsehen zu Jesus. Ein ganzes Leben im Glauben ist nicht immer einfach, aber es geht, weil Jesus vorneweg geht. Jeden einzelnen Schritt geht er mit uns, auch immer so einen halben Schritt vor uns und zugleich an unserer Seite. Hin und wieder dreht er sich um und sagt, ich bin noch da. Wir sind bald da. Du kannst dich auf mich verlassen. Wir sind irgendwann am Ziel. Und werden wir ruhig konkret, unser Ziel als Christen, das ist die Ewigkeit mit Jesus. Weil Jesus eben die ganze Zeit mit dabei ist. Das ganze Leben, einschließlich des Todes und über den Tod hinaus. Und das glaube ich nicht einfach so, weil man sowas als Christ halt so glaubt, sondern ich glaube es, weil Jesus das alles durch hat. Er hat es durchlebt. Er ist ans Kreuz gegangen, am Kreuz gestorben, er ist begraben worden, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Als Christen glauben wir das nicht nur als Bild oder als hilfreiche Metapher, sondern wir glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass dieser auferstandene Jesus anfassbar war und sehr real. Zu meinen Lieblingsstellen im Neuen Testament gehören die Stellen, wo der auferstandene Jesus seinen Leuten begegnet. Und mit einer der ersten Sätze, die er dann sagt, ist, also erstmal sagt er Shalom, also Friede sei mit euch, also Peace. Ja. Und als nächsten Satz sagt er, habt ihr was zu essen? Das finde ich richtig cool. Ja? Also erstmal Peace und übrigens habt ihr was zu essen. Alle sind total entgeistert und geben ihm was zu essen. Und ich stelle mir vor mit vollem Mund, sagt, schaut mich nicht so an. Ja? Ich bin wirklich auferstanden. Ein Gespenst ist nicht. Ja? Und dann erklärt er ihnen, wie das ganze Leben mit Gott funktioniert. Also die Auferstehung von Jesus ist nicht nur ein Bild, sondern etwas, was real passiert ist. Man konnte diesen auferstandenen Jesus anfassen. Und selbst in der Rückschau von heute, 2000 Jahre in der Geschichte zurück, merken wir, damals ist etwas Außergewöhnliches passiert. Alle Indizien sprechen dafür, dass die Auferstehung real ist. Das ist eins unserer Spezialgebiete am Institut für Glaube und Wissenschaft. Historische Indizien für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung von Jesus. Und ich könnte dazu einen ganzen Vortrag halten, keine Sorge, mache ich nicht. Ich nenne nur zwei Highlights. Die Datierung der ältesten Texte ist sehr günstig. Das heißt, der zeitliche Abstand zwischen dem Ereignis, Kreuz und Auferstehung, und den ältesten Texten, die davon berichten, ist sehr kurz. Bei den Evangelien liegt er bei ungefähr 40 Jahren, also Jesus ist um 30 herum öffentlich aufgetreten. Die Evangelien sind ab 70 nach Christus geschrieben, vielleicht sind sie auch älter, aber spätestens ab 70, also 40 Jahre nach den Ereignissen. Ich weiß noch ziemlich genau, was vor 40 Jahren war. Noch günstiger ist der Abstand bei den Paulusbriefen, die sind in den 50er Jahren geschrieben worden, also 20 Jahre nach den Ereignissen. Es gibt so gut wie kein Ereignis der antiken Geschichte, wo wir Texte haben, die so nah dran sind. Die Datierung ist sehr günstig und die Texte geben alle Anzeichen für Texte, die von Augenzeugen geschrieben worden sind. Die Augenzeugen werden auch erwähnt. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, über 500 Menschen haben ihn gesehen. Und die meisten von denen leben noch. Ich kann euch auch die Telefonnummern geben. Gut, das hat er nicht gesagt. Aber das war nicht die Steinzeit. Das war das Römische Reich. Man konnte solche Ansprüche überprüfen. Man konnte nachfragen. Stimmt das wirklich? Wo sind sie denn? Also alle Indizien sprechen dafür, dass das wirklich stattgefunden hat. Wenn das also stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass wir eine Hoffnung in die Ewigkeit haben, dann ist Glaube eben nicht nur etwas fürs Hier und Jetzt, sondern dann ist Glaube wirklich für die Langstrecke. Und zwar die ganz lange Langstrecke. Jesus sagt, ich bin das Leben in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dürfen wir wissen, wir leben hier mit Jesus und wir sind in Ewigkeit bei Jesus, auch nach dem Tod in Ewigkeit bei Gott. Meine Überzeugung ist und meine Erfahrung ist, diese Aussicht, dass die Langstrecke mit Jesus bis in die Ewigkeit weitergeht, die verändert schon das Leben hier und jetzt. Ich muss zum Beispiel nicht mehr aus diesem Leben hier alles rausholen. An Genuss, Erfahrung, Anerkennung, ne, immer dieses Phänomen, vielleicht ist die beste Party irgendwo anders. Wenn man mit diesem Gedanken durchs Leben geht, wird man niemals bewusst und dankbar leben. Wenn ich dagegen weiß, das Entscheidende kommt noch. Das Beste kommt erst noch. Dann kann ich all das, was unterwegs passiert, viel gelassener, viel dankbarer annehmen. Und ich kann übrigens auch anderen gegenüber viel großzügiger sein und kann sagen, ich kann dir von meiner Zeit abgeben, von meiner Kraft, auch von meinem Geld, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Wollt ihr das? Wollt ihr das für euch bekräftigen oder neu bekräftigen, dann haben wir auch jetzt wieder am Ende dieser Predigt dazu Gelegenheit. Ich spreche wieder das Gebet, das ich im Laufe der Abende immer wieder zum Schluss gebetet habe. Ich stelle es diesmal nicht erst vor, vielleicht ist es schon im Ohr, ich bete es gleich. Und mein Angebot lautet, dass wer möchte, dieses Gebet sich wieder zu eigen machen kann. Also in Gedanken mitsprechen kann. Das ist dann eine Sache zwischen dir und Gott. Und das kann auch einfach dabei bleiben. Meine Empfehlung wäre allerdings, hinterher vielleicht irgendjemanden davon zu erzählen. Vielleicht auf jemanden in der Gemeinde oder so zuzugehen und zu sagen, übrigens, das war jetzt für mich hilfreich. Und sich vielleicht von dieser Person nochmal Gottes Segen zusprechen zu lassen. Glaube geht auf Dauer nur mit anderen zusammen. Wieder kann ich nicht versprechen, dass wenn man einen solchen Anfang mit Gott macht oder einen Neuanfang mit Gott macht, dass dann alles einfach wird. Glaube bleibt weiterhin anspruchsvoll. Aber was ich versprechen kann, ist, dass wir dann bei Gott sind. Jetzt und für immer. Und dann geht das Abenteuer erst los. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.